Der BVB steht vor dem Bundesliga-Restart in 2026 und wir haben drei steile Thesen für euch. Außerdem liefern wir euch exklusive Einblicke aus dem Trainingslager.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr gerade schon gehört habt, wollen wir heute zum einen einmal zurückschauen auf das Trainingslager des BVB. Wir wollen den Blick aber auch nach vorne richten und stellen drei steile Thesen für die restliche Saison auf. Dafür habe ich auch heute an meiner Seite BVB-Reporter Jonas Ortmann.
Hallo Jonas. Linda, schön, dass ich dabei sein darf.
Dankeschön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Linda Joy Sonnenberg und ich bin ebenfalls Sportredakteurin bei der WAZ. Ja, Jonas, wenn ich hier so bei uns aus dem Studio aus dem Fenster schaue, sehe ich vor allen Dingen eins: Schnee. Es ist unfassbar kalt in den letzten Tagen. Da kann man auf jeden Fall sagen, dem BVB ging es besser in den letzten Tagen. Da konnte man in Marbella auf jeden Fall sehen, die Sonne kam dann doch noch raus. Das Trainingslager ist auf jeden Fall gnädig zu Ende gegangen, nachdem es ja am Anfang ein bisschen holprig war vom Wetter, kann man sagen. Wir haben in unserer vergangenen Folge ja schon darüber gesprochen, lohnt sich so ein Trainingslager? Gerade mit Blick auf die ja sehr kurze Wintervorbereitung, lohnt sich da so ein Flug, die Akklimatisierung? Und für uns vor Ort war Kollege Christian Wob. Und da wollen wir jetzt einmal hören, welches Fazit er zieht und ob er sagt, hey, so ein Trainingslager lohnt sich oder nicht. Und da hören wir jetzt mal direkt rein.
Ob sich das dann wirklich gelohnt hat, werden wir erst mit dem Bundesliga-Wiederbeginn gegen Eintracht Frankfurt sehen. Aber es gab schon dann doch jetzt sehr triftige Argumente, hier hinzugehen. Wir haben es auch beim VfL Bochum zum Beispiel gesehen, die doch kurzfristig ein Trainingslager in der Türkei anberaumt haben. Denn in Süd- oder Südosteuropa, da sind die Verhältnisse schon besser als gerade in Deutschland, wo es eben die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt gibt, wo Schnee liegt. Hier ist es noch etwas anders. Es gab zwar Regen in den ersten paar Tagen insgesamt, aber ist man hier zusammen, hat optimale Bedingungen. Jetzt ist auch das Wetter deutlich, deutlich besser geworden. Man wird dann nochmal sehen müssen, ob die Körper der Profis dann mit diesem Temperaturunterschied am Freitagabend so gut klarkommen. Denn ja, möglicherweise Unterschiede bis zu 20 Grad, das macht natürlich etwas mit dem Körper. Und da muss man auch mal sehen, dass die Profis in den Tagen darauf auch erkältungsfrei bleiben, weil das ist ja schon eine Herausforderung, gerade vor allem aus gesundheitlicher Sicht für die Spieler. Also auch für nur normale Menschen, in Anführungszeichen, die aus dem Urlaub zurückkommen, da kennt man das ja, dass es da doch ein paar Tage braucht zur Akklimatisierung.
Ich muss sagen, man wird schon ein bisschen neidisch, wenn man da sieht, die Palmen im Hintergrund. Also dem Kollegen ging es da nicht schlecht, glaube ich.
Ja, definitiv besser als die Gefrierpunkttemperaturen hier in Deutschland. Gerade Tief Elli hat ja, glaube ich, das ganze Land ganz gut im Griff. Ich würde mal auf diese mögliche Erkältungswelle eingehen, die Christian Wob angedeutet hat. Tatsächlich hat es ja den ersten jetzt schon erwischt mit Gregor Kobel, der abgereist ist am Mittwoch, überraschend aus dem Trainingslager. Und der Einsatz stand jetzt bei dieser Aufnahme noch auf der Kippe steht. Alexander Meyer würde dann als Ersatzmann einspringen. Aber ja, natürlich ist es ein Thema. Die Dortmunder blocken da so ein wenig ab, beziehungsweise sagen, fühlen sich gut gerüstet. Und dass sich eben dieses Trainingslager auch mit diesen Temperaturen deutlich besser ausgezahlt hat, als wenn man das jetzt in Brackel abgetan hätte. Denn das ist wahrscheinlich so ein klassischer Fall von, wie man es macht, macht man es verkehrt. Erinnern wir uns mal ein Jahr zurück, da hat man auf das Trainingslager in Marbella verzichtet. Ja, hatte dann den Jahresauftakt gegen Bayer Leverkusen und wir hatten das auch schon besprochen hier. Die Viererkette aus Yannick Lührs, Julian Riasson, Jan Kute und Almugera Kaba, weil so viele kurzfristig ausgefallen sind mit Grippe, die sich dann auch noch in die Spiele gegen Kiel unter anderem dann reingezogen haben. Deshalb schauen wir mal. Es sieht ja trotzdem noch ganz gut aus mit der Personalsituation. Waldemar Anton ist zurück, beispielsweise. Ansemino fehlt noch. Bellingham ist gesperrt. Aber ansonsten, ja, ist BVB, glaube ich, gut gerüstet für den Jahresauftakt bei der Eintracht.
Ja, und man muss ja sagen, der steht ja jetzt auch schon sehr bald an. Heute fliegt der BVB zurück. Morgen Abend geht es schon in Frankfurt los. Du hast gerade schon angesprochen. Du wirst auch am Start sein.
Ich hoffe, ich komme an, ehrlich gesagt.
Lange Sachen sind schon eingepackt.
Ja.
Also es ist ja auch ein taffer Auftakt, also sowohl im sportlichen Sinne als auch jetzt vom Wetter. Ja, du hast gerade schon gesagt, wie man es macht, macht man es wahrscheinlich falsch, aber es ist ja wirklich sehr, sehr eng getaktet gewesen jetzt alles, ne?
Definitiv, das Trainingslager ging jetzt ja rund 8 Tage und Niko Kovac hat, glaube ich, da die Zügel nochmal kurz auch angezogen und da nochmal wichtige Schritte gerade in das Offensivspiel. Das war ja nochmal so ein Thema, es gab viele Abschlüsse, das hatten die Kollegen vor Ort berichtet. Unter anderem dann eben Christian. Und ja, da haben die einen auch einen guten Eindruck hinterlassen, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Und wie gesagt, ich denke, dass man da jetzt im Trainingslager nochmal auch so eine kleine, es gab ja auch so einen Teamabend in einem Restaurant dort in Südspanien. Also ich glaube, man ist gut eingeschworen jetzt auf die restliche Rückrunde, wo ja die große Frage ist, was steht denn wirklich auf dem Spiel?
Auf jeden Fall, weil bei all der Kälte, über die wir jetzt gesprochen haben, jetzt wird es ja eigentlich erstmal ernst, jetzt kommt so die heiße Phase der Saison. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch direkt rein. Wir nehmen nämlich heute drei steile Thesen mal genauer in Augenschein. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten. Die erste These: Der BVB stellt am 34. Spieltag die beste Abwehr der Bundesliga. Muss man ja sagen, ist noch ein bisschen hin bis zum 34. Spieltag. Aber wenn man mal auf die Statistiken guckt, und wir wissen ja, du bist ja unser Mann der Zahlen hier, dann schneidet der BVB da ja nicht nur gut, sondern sehr gut in manchen Bereichen ab.
Titeltauglich kann man da, glaube ich, sogar sagen. Der BVB hat jetzt nach den 15 Hinrundenspielen ja 12 Gegentore nur kassiert. Ein Tor mehr als der FC Bayern auf Platz 1. Und da sieht man eben die Defensive, ja, die ist fast meisterhaft, möchte man sagen. Ist ja auch das große Pfund, was der BVB ja durch die Hinrunde getragen hat. Man hat viele Spiele knapp gewonnen. Man braucht eben nicht viele Tore erzielen, um ein Spiel zu gewinnen. Was erstmal sehr positiv ist, denn Niko Kovac hat diesen Gegentorschnitt, der in den letzten Jahren deutlich höher lag, deutlich senken können. Und man wäre jetzt, wenn man das hochrechnet, mit 24 Gegentoren nach 34 Spielen, auf Meisterkurs auch damals in den Klopp-Saisons. Da hat man 25 Tore kassiert, beziehungsweise in der ersten Meistersaison nur 22. Also wirklich Top-Werte. Eigentlich ist ja alles, was unter einem Gegentorschnitt von 1 liegt, also unter 34 an 34 Spieltagen, schon wirklich sehr gut. Und ja, 12 nach 15, wenn dieser Schnitt weitergeht, ist das echt fulminant. Und meine Rechnung ist jetzt mal mit einem kleinen Augenzwinkern gerechnet. Man schlägt die Bayern zu Hause und hat dann dieses eine Gegentor aufgeholt. Und dieser Schnitt geht dann weiter. Aber vielleicht nochmal kurz zu unseren steilen Thesen. Wir wollten jetzt nicht hier die unrealistischen Sachen raushauen, dass der BVB noch Meister wird und die 9 Punkte auf den FC Bayern rausholt, sondern vielleicht nur etwas steil, aber dafür durchaus realistisch, um zu schauen, was ist denn in der restlichen Rück- bzw. restliche Hinrunde noch drin. Ja.
Wenn wir jetzt auf die Abwehr reingucken, ihr hattet zum Jahresende nach Weihnachten auch mal eine Analyse gemacht, wie es eigentlich darum steht. Ein Wert, der mir da auch besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist Gregor Kobel. Der ist ja einer der besten Torhüter und auch der Torwart in der Bundesliga, der mit seinen Paraden die meisten Gegentore verhindert hat. Plus, er ist bei einem Wert von 0,7 Gegentoren in 90 Minuten. Du hast ja gerade schon angesprochen, dieser Wert unter 1. Das ist ja wirklich was, worauf man auch bauen kann und auch da mit Gregor Kobel so einen sicheren Rückhalt zu haben.
Auf jeden Fall, er hat ja auch 8-mal schon zu 0 gespielt in der Bundesliga. Das ist Rekordkurs von Borussia Dortmund in der Vereinsgeschichte. Und ja, er spielt quasi über 50%, also mehr als die Hälfte der Spiele kassiert der BVB kein Gegentor. Und das ist auf jeden Fall, was man schon auch sehr groß mal herausstellen muss, weil das schon eine sehr große Leistung ist. In der Champions League war es ein bisschen mehr. Da hat man ja unter anderem mal 4-4 gespielt bei Juventus. Man hat aber zum Beispiel auch 3-3 gegen Stuttgart gespielt. Also es gab ja fast so kleine Ausreißerspiele immer. Mhm. Aber die generelle Tendenz geht eben dahin, dass der BVB sehr wenig auch Großchancen zulässt. Und Gregor Kobel hat es ja, glaube ich, im Trainingslager in der Medienrunde mit den Kollegen dann auch so gesagt, die Vorderleute nehmen ihm auch sehr viel ab. Also er hat zwar eben noch diese Top-Paraden, wie du richtig sagst, aber es gab auch mal Zeiten, da kam deutlich mehr noch auf seinen Kasten. Und wenn er gefordert ist, ist er ja in der Regel meistens da. Fraglich, ob er morgen da ist, denn ja, da fällt er vermutlich krankheitsbedingt aus.
Ja, das ist ja das Thema, was wir gerade auch schon hatten, die Akklimatisierung. Wir sind gespannt, wie die Startelf da morgen aussieht. Es wird ja zuletzt auch relativ viel über die Abwehrreihen beim BVB gesprochen. Gerade im Trainingslager kam das Thema Anselmino auch auf. Er ist vom FC Chelsea ausgeliehen an den BVB. Aufgrund seiner Verletzung in der ersten Saisonhälfte hat er nicht die nötige Spielzeit bekommen. Das heißt, Chelsea könnte in der Theorie, das ist hier sehr theoretisch gerade, die Option ziehen, die Leihe vorzeitig beenden. Aber da hat Sebastian Kehl ja auch während des Trainingslagers jetzt sehr deutlich gesagt, das würde für keine Partei Sinn ergeben.
Ergibt ja auch Sinn, dass er das so sagt. Das ist ja ganz klar seine Meinung. Aber wir haben uns auch nochmal in London rund um Chelsea umgehört. Dort hat es ja jetzt auch einen Trainerwechsel gegeben, wodurch man vielleicht nochmal mit einem Auge mehr dann auch schaut, setzt er vielleicht doch irgendwie auf Anselmino. Aber wir können da doch beruhigen, bis zum 31. Januar ist das Transferfenster zwar noch offen, aber Chelsea hat aktuell auch nicht geplant, Anselmino vorzeitig zurückzuholen. Man ist dort sehr zufrieden, wie die Leihe läuft. Denn wenn er fit war, hat er ja meistens gespielt und auch überzeugt. Ich finde vor allem mit seiner Robustheit in den Zweikämpfen stellt er da schon echt was dar. Wird ja auch schon in der einen oder anderen Zeitung als El Greche betitelt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, finde ich sehr gut, den Begriff, finde ich lustig. Und ja, gleichzeitig glaube ich auch nochmal, dass es in der Rückrunde in der Defensive bei Schlotterbeck entweder in der einen oder in der anderen Richtung auch nochmal einen Schub geben wird. Denn sollte er sich dazu entscheiden, den beim BVB nicht zu verlängern, glaube ich schon, dass er so viel Selbstvertrauen und so viel Ehrgeiz hat, es trotzdem allen zu zeigen, dass er bis zum letzten Tag für Borussia Dortmund, wo er unter Vertrag steht, entweder dann mit einem Sommerwechsel oder mit einem Wechsel 27 da alles raushaut oder eben doch beim BVB verlängert und dann erst recht nochmal diesen Schub bekommt und da die Abwehr hinten zusammenhält, weil der Anton sowieso der Dauerbrenner hinten drin. Ja.
Ja, jetzt ist er endlich auch wieder da, ne? War ja auch verletzt in die Winterpause gegangen.
Genau. Hat sich fit gemeldet, auch bei den Kollegen in der Medienrunde. Und ja, da glaube ich schon, dass unsere These eintreffen kann. Muss der ein oder andere dann auch gegen den FC Bayern mal ein Tor mehr schießen.
Auf jeden Fall. Wir werden im Nachhinein gucken, wie es am 34. Spieltag aussieht und sind dann sehr gespannt. Gehen wir vielleicht mal, wir haben jetzt über die Abwehr gesprochen. Gehen wir mal auf die andere Seite, schauen mal auf die Offensive.
Das ist auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja die große Diskrepanz.
Ja.
Also der FC Bayern hat mehr als doppelt so viele Tore erzielt wie Borussia Dortmund. Das heißt, in der Abwehr sind sie ungefähr gleich auf, aber eben ja im Spiel nach vorne, woran man ja jetzt auch eben in Marbella und in der Rückrunde groß arbeiten will, da ruckelt es nicht nur gefühlt als Fan, sondern eben auch faktisch, wenn man sieht, dass der FC Bayern mit 55 Toren so viel mehr erzielt hat als Borussia Dortmund.
Auf jeden Fall, da wollte ich quasi drauf hinaus. wenn wir jetzt auf die Offensive einmal schauen, haben wir da nämlich für euch die zweite These mitgebracht. Und zwar, Fabio Silva schießt mindestens 10 Tore in der Rückrunde. Und da haben wir uns auch mal Christian Wob wieder ins Boot geholt und möchten da einmal seine Meinung zu hören.
Ja, um Fabio Silva, da gab es ja die ein oder andere Spekulation jetzt im Winter. Er soll mit seiner Einsatzzeit in Dortmund nicht zufrieden gewesen sein. Er war ja auch nur häufig Backup für Serhou Guirassy, was aber auch daran lag, dass er eben verletzt nach Dortmund gekommen ist und zu Beginn seiner Zeit hier nicht belastbar gewesen ist. Ich glaube, Silva wird einschlagen im zweiten Teil der Saison, ob dann neben Guirassy, ob für Guirassy oder als Teil der Dreierreihe etwas hinter Guirassy. Und deswegen glaube ich, dass Silva, der ja seinen Torhunger und seine technischen Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt hat in seinen ungefähr 350 Einsatzminuten, im zweiten Teil der Saison einschlagen wird und 10 Tore schaffen wird für Borussia Dortmund.
Im Trainingslager hat Sebastian Kehl ja jetzt auch nochmal ganz deutlich gesagt, ein Abgang von Silva im Winter ist nicht denkbar, hat da sich auch klar an den Berater von Silva gerichtet. Jonas, wie siehst du das denn? Denkst du, Silva wird einschlagen? Glaubst du an diese mindestens 10 Tore?
Erstmal muss ich sagen, dass ich die Worte von Sebastian Kehl schon nach dem Gladbach-Spiel, da hat er das schon zum ersten Mal klar, als alle in die Winterpause gegangen waren, gegenüber mir ausgeschlossen, gesagt, warum sollten wir das tun? Fabio Silva wird den Verein nicht verlassen. Finde ich gut. Es gab ja auch im Vorfeld vielleicht noch einmal für den Kontext von Matthias Sammer diese Kritik, beim BVB sei man zu harmoniesüchtig und vielleicht wird dem einen oder anderen auch Führungsqualitäten, ja, sind abgesprochen worden. Und da finde ich auf jeden Fall gut, dass man da so einen Klartext gesprochen hat, denn man hat Fabio Silva ja erst im Sommer verpflichtet und verletzt verpflichtet. Das heißt, der war die ersten Spiele auch gar nicht richtig fit, war dann in Mainz, hat er, glaube ich, debütiert. Das müsste im Oktober gewesen sein. Oder Ende September. Und ich finde, wenn er gespielt hat, hat er immer einen großen Impact gehabt. Hatte, glaube ich, auch schon einige Vorlagen geliefert. Einen Treffer in Kopenhagen erzielt. Elfmeter verschossen noch unter anderem. Also hätten auch schon 2, gut, vielleicht auch 3 Tore sein können. Aber sei es drum, ich glaube auch, dass er, dadurch, dass er diese guten Ansätze gezeigt hat, finde ich, zeigt es schon, dass er dieses Potenzial hat. Hat ja mal mit dem FC Porto auch damals die Youth League auseinandergeschraubt. Mit so vielen Toren Torschützenkönig dort geworden, als man die gewonnen hat. Also in dem Jungen schlummert schon sehr viel. Und ich glaube, wenn er jetzt dieses Selbstvertrauen auch bekommt, was er braucht, ich glaube, es gibt da auch eine ganz gute Connection so mit Jan Couto, mit Anselmino. Also die Jungs, die da auch Spanisch-Portugiesisch sprechen, haben da, glaube ich, eine sehr gute Connection. Er hat unter anderem auch gesagt, Julian Brandt sei ein.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel-Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Großer Ansprechpartner für ihn in der Kabine. Und sollte er jetzt endlich mehr Spielzeit auch bekommen, dann glaube ich schon, dass er auch sich in die Torschützenliste eintragen wird. Und ja, gleichzeitig wird es dann leidtragend für andere sein. Aber Fabio Silva will ja auch zur WM. Das war ja auch ein Grund, warum er da vermeintliche Wechselgedanken gehegt hat. Aber man muss ja auch mal sagen, ich finde auch gut als Verein, dass man da Klartext spricht und sagt, also warum sollten wir denn jetzt abgeben? Es wird ja für den Verein wirklich überhaupt gar keinen Grund geben. Man hat ihn erst im Sommer verpflichtet, hat einen Plan über 5 Jahre ausgearbeitet. Wurde mir auch nochmal so klipp und klar gesagt, also es ist ein Langzeitprojekt mit Fabio Silva, auch perspektivisch vielleicht als Guirassy-Nachfolger. Und nur weil man dann jetzt im ersten halben Jahr vielleicht nicht die Spielzeit bekommt, die man vielleicht sich gewünscht hat, erhofft hat, erwartet hat, heißt es nicht, finde ich, dass der Verein da sofort einknicken muss, nur weil eine WM vor der Tür steht und vielleicht die Einsätze woanders mehr wären.
Du hast im Vorgespräch auch schon gesagt und du hattest es, glaube ich, auch, als du über sein erstes Spiel geschrieben hattest, auch gesagt, dass er ein sehr präsenter Typ ist, ein Typ, der einfach auffällt, auf und auch neben dem Platz. Das ist ja auch was, was sehr positiv für so eine Mannschaft sein kann und auch so ein bisschen Identifikation mal wieder bringen kann, wenn da mal so ein Typ ist.
Sag ich ja, mal. Dieses Extra-Gehen so ein bisschen, finde ich, hat er. Stellt was dar, wirkt wie ein cooler Typ, hat ja auch seinen Pfeil- und Bogenjubel. Ich glaube, der Kollege Christian Wurp hatte ihn mal so ein bisschen mit Lucas Barrios verglichen oder hatte so den Vergleich gezogen, er würde ihn schon so ansatzweise an ihn erinnern. Und warten wir mal ab, wenn er eine Rückrunde so trifft wie Barrios damals, dann sind, glaube ich, alle zufrieden.
Dann sieht man den Jubel auch noch ein paar Mal öfter, vermutlich.
Ja. Und vielleicht auch das erste Mal vor der Südtribüne, denn das Tor war ja auswärts.
Auch immer wahrscheinlich dann ein besonderer Moment nochmal für den Spieler.
Ja, das ist, glaube ich, für jeden ja auch der Grund, um zum BVB zu wechseln bei vielen.
Aber wenn wir von mindestens 10 Toren sprechen, dann wird vielleicht auch eins zu Hause noch mal drin sein, hoffen wir doch. Wir haben jetzt gerade über ihn als Spieler gesprochen, der, wie wir schon gesagt haben, sehr präsent ist, der auffällt. In unserer dritten These wollen wir jetzt einmal über Spieler sprechen, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar noch waren, weil über Silva wurde ja gesprochen, auch wenn er nicht gespielt hat, muss man ja sagen. Die dritte These lautet nämlich, schon im Januar sammelt das erste BVB-Talent Bundesliga-Minuten. Bevor wir jetzt darauf eingehen, vielleicht einmal zum Hintergrund. Wir haben die These nochmal umgestellt. Sie lautete erst ein wenig anders.
Ja, ein wenig anders ist gut. Es war eigentlich das Gegenteil. Denn es sollte zunächst lauten, in der Rückrunde wird kein BVB-Talent wie in der Hinrunde Bundesliga-Minuten sammeln. Und dann haben wir uns im Team nochmal umgehört, so im Trainingslager, und haben da doch einen sehr anderen Eindruck vermittelt bekommen. Unter anderem Samuele Inacio, der ja eines der Talente war, die in Mabea dabei waren. Inacio und Cava, beide sind 17. U-Nationalspieler, der eine Italiens, der andere Deutschlands. Und der 16-jährige Matisse Albert. Die drei waren aus der Jugend, beziehungsweise die sind ja jetzt schon zu U23 aufgerückt, als eigentlich noch U19-Spieler. Durften sich präsentieren. Ja, und sollen wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Und wie wir gehört haben, es deuten sich doch so ein paar Überraschungen an. Und daher die These, schon im Januar sammelt das erste BVB-Talent Bundesliga-Minuten. Ist vielleicht etwas steil, aber die Chance soll doch inzwischen da sein, dass der ein oder andere vielleicht mal in den Profikader rücken könnte. Wenn wir jetzt mal direkt auf Frankfurt vielleicht gucken, auf das Spiel. Joe Bellingham ist gesperrt. Pascal Groß hat den Verein verlassen zu Brighton. Da ist jetzt im Mittelfeld ein Kaderplatz beispielsweise frei geworden. Und da könnte Moussa Kaba überraschend vielleicht schon mal reinrücken. Aber da muss man ganz klar sagen, diesen ganz klaren Profi-Fahrplan für die Rückrunde, den gibt es mit den Talenten noch nicht. Man wollte jetzt erstmal das Trainingslager abwarten und es ist geplant, dass sie den Heimathafen, so nenne ich es mal, in der U23 haben und dort auf Männerniveau Spielpraxis sammeln. Ab Sommer sollen sie definitiv bei den Profis fest dabei sein und dann im Laufe der Rückrunde jetzt auch sicherlich immer mal wieder im Profitraining weiter reinschnuppern dürfen. Und ja, vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Einsatz schon in der Rückrunde, wenn sich die Spielverläufe vielleicht auch mal so ergeben, wenn man vielleicht mal frühe Führung hat und Niko Kovac sicher sein kann, das Ding bringt man über die Bühne, dann ja, warum nicht mal so ein Matisse Albert mit 16 Jahren bringen oder ein Samuele Inacio, der vielleicht sogar den besten Eindruck aus Sicht der Verantwortlichen dort in Mabea gemacht hat.
Man muss ja auch sagen, dass im Januar ja auch einige Spiele anstehen. Wir reden von 6 Spielen jetzt nach der Winterpause, allein im Januar. Auch da kann es natürlich immer eine Option dann nochmal eher sein.
Genau, und wünschen wir uns nicht, aber stellen wir uns mal vor, es wird noch 1-2 Ausfälle vielleicht auch in der Offensive geben. Dann bleibt einem ja vielleicht auch nichts mehr anderes übrig, als sie zumindest mal mit in den Kader zu nehmen. Warum sollte man Kaderplätze verschenken? Auch das wird immer wieder gesagt, man will gleichzeitig keine Einsätze schenken. Also die Jungs müssen sich das schon verdienen. Aber, da kann ich mich jetzt nur wiederholen, der Eindruck in Mabea soll wirklich sehr gut gewesen sein. Und was man auch immer wieder über diese drei hört, die sollen so eine Talente-Kategorie, also hoch sein, nochmal auch weit noch über denen, die wir vielleicht in den letzten beiden Jahren so beim BVB hatten, die inzwischen mit Cole Campbell zum Beispiel jetzt auch abgewandert sind, beziehungsweise leihweise nach Hoffenheim. Also da wird schon gesagt, diese drei, die sind so gut, dass sie es früher oder später sicherlich schaffen werden in den Profibereich, ob dann bei Borussia Dortmund oder ja, denn die Vereine stehen wohl auch schon bei dem einen oder anderen da sehr Schlange. Gerade wenn man mal überlegt, Inacio als Italiener auch, muss man, glaube ich, nicht viel Fantasie haben, dass auch Serie A-Clubs da Interesse hätten, so einen Spieler als U17-Kapitän der italienischen Nationalmannschaft dann auch bei sich vielleicht zu haben. Aber der BVB hat da richtig, richtig große Juwele. Und ich glaube, so habe ich das zumindest in den letzten Tagen in den Gesprächen auch gehört, schon auch verstanden, dass man jetzt auch in gewisser Weise unter Druck steht, diese Jungs einzubauen. Denn wir haben auch oft über diese Talenteentwickler-Clubs gesprochen, dass es bei Borussia Dortmund vielleicht gerade etwas abgegangen ist, denn Talente haben in der Hinrunde gerade gar keine Rolle gespielt. Wir haben ja auch noch mit Albogera Kaba zum Beispiel, um den es ja auch jetzt Wechselgerüchte noch gibt im Winter. Filippo Mane hatte dann keine Rolle mehr gespielt nach den ersten Spielen. Und dass man schon verstanden hat, dass man gerade bei den Jungs, wo man glaubt, dass die wirklich so ein großes Potenzial und so viel Fantasie wecken für eine glorreiche Profikarriere, dass man da jetzt auch den klaren Weg aufzeigen muss. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht früher als viele denken, gerade mit dem Blick auf die Hinrunde, wo die Talente eben wirklich hinten rübergefallen sind, so ein wenig, dass da doch die ein oder andere Überraschung möglich ist in der Rückrunde.
Ich würde da auch direkt einmal einhaken. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir nämlich auch nochmal angeguckt, wie die Einsatzzeiten der U21-Spieler waren. Und wenn wir jetzt mal Joe Bellingham außen vor lassen, der mit 23 Einsätzen und über 1000 Minuten natürlich hervorsticht, danach wurde es dann doch schon etwas mau. Also Ansemino natürlich auch verletzt gewesen dann auf 9 Einsätze, 564 Minuten. Ja, Mane, hast du gerade schon gesagt, kam auf 3 Einsätze, war dann auch nicht mehr wirklich gefragt. Und Cole Campbell kam gerade mal auf 16 Minuten. Ist ja auch nicht so sonderlich viel. Und wie du schon gesagt hast, da kann vielleicht in der Rückrunde es jetzt mal in eine andere Richtung gehen und da sich auch die Einsatzmöglichkeiten und die Zeiten dann für die Talente offenbaren.
Als weiche Faktoren wurde das, glaube ich, bezeichnet von Sebastian Kehl in der Medienrunde in Marbella, dass man einerseits natürlich irgendwie diesen zweiten Platz jetzt verteidigen will in der Bundesliga, aber es geht natürlich in der Rückrunde auch so ein bisschen darum, diese Grundstimmung rund um den Club wieder besser zu machen und eben auch die Werte des Talenteclubs eben zu leben. Und Talenteclubs Werte zu leben, ist halt eben auch Einsätze. Also man kann es halt irgendwann nicht immer nur erzählen, denn Lars Ricken ist ja auch aus dem Nachwuchs damals zum Geschäftsführer aufgestiegen, hat damals ausgerufen, zum Beispiel, wir verpflichten keinen Linksverteidiger mehr, weil wir Amorigera Kaba haben, damals also 17-Weltmeister. Ja, und dann kam im Winter zum Beispiel doch Daniel Svensson, weil man eben nicht so überzeugt war und so weiter. Nur ein Beispiel jetzt. Und wie gesagt, man kann halt nicht immer nur so viel dann erzählen, zum Beispiel Joe Bellingham. Klar ist er noch ein sehr, sehr junger Spieler, der auch noch Zeit brauchen wird. Trotzdem hat er natürlich 30 Millionen Euro gekostet. Und das ist natürlich noch ein Unterschied zu den Spielern, die dann wirklich in der U19 oder vielleicht sogar noch von weiter Jugenden runter zum BVB aufsteigen. Denn da war diese Lücke eben doch größer. Da hat man jetzt versucht, eben sukzessive über den Aufstieg in die U23 sie eben ranzuführen. Ja, und hat dann, wie gesagt, mit Inacio, mit Albert und mit Kaba sicherlich drei überragende Talente, sicherlich mit einem ganz, ganz großen Potenzial. Und die will man jetzt langsam, aber sicher vielleicht auch bei den Profis heranführen.
Wir haben es ja auch hier schon oft genug gesagt, aber ich wiederhole es jetzt nochmal. Die Diskrepanz ist natürlich auch sehr groß jetzt mit der U23, die dann auch in die Regionalliga abgestiegen ist. Das ist natürlich auch die Frage, parkt man dann da die Talente, spielen die dann in der Regionalliga? Wie attraktiv ist das für die? Wie gesagt, haben wir hier oft genug gesagt, aber das ist natürlich auch ein Faktor, der dem BVB nicht gerade in die Karten spielt.
Genau, wir hatten ja auch in der Hinrunde schon gesehen, dass dann ein Mane war Dauergast in der U23, nachdem er die ersten Spiele bei den Profis gemacht hatte. Auch ein Julien Duranville zum Beispiel hatte dort gespielt, ein Cole Campbell hat dort Einsätze gesammelt. Und da war dann auch so ein bisschen, oder was man dann auch im Club gehört hat, so richtig aufgefallen sind zumindest letztere genannte, dann auch nicht in der Regionalliga. Mhm. Finde ich immer so ein bisschen so ein schmaler Grat zwischen, natürlich muss man dann auch Eigenwerbung betreiben, gerade wenn man den Ehrgeiz hat, bei den Profis dann eine größere Rolle zu spielen als bislang getan. Gleichzeitig weiß man auch, wenn ich jetzt ein Julien Duranville bin oder ein Cole Campbell als Spieler, die sicherlich von sich die Überzeugung haben, ich kann das in den Profikader schaffen und dann spiele ich in Rödinghausen oder in, weiß ich nicht, Wiedenbrück zum Beispiel und kriege da vielleicht auf die Socken, weil die wollen es ja dann auch zeigen, dass, oh, guck mal, du bist hier im Profi, dir zeige ich es mal.
Ja.
Verstehe ich halt auch, dass vielleicht da an der einen oder anderen Stelle die Motivation vielleicht nicht ganz so groß ist. Zumindest aus menschlicher Sicht. Aber ja, das ist halt eben der Weg bei Borussia Dortmund. Dir wird nichts geschenkt. Das haben sie damit auch sehr deutlich gemacht, wie ich finde. Und deshalb setzen sich eben nur die durch, die wirklich auch die Qualität haben.
Wir sind gespannt, was bei den Einsatzzeiten am Ende der Saison steht. Wenn wir jetzt mal auf das Frankfurt-Spiel blicken oder vielleicht auch auf die ganze Rückrunde, wie ist dein Gefühl? Hast du ein gutes Gefühl? Geht da noch was für den BVB?
Die Frage ist ja, was soll gehen? Also ja. Habe ich gerade nochmal rausgesucht, vor der Saison einen Kommentar geschrieben, nach dem Trainingslager in Saalfelden in Österreich, also vor dem ersten Spieltag, und geschrieben, dass der BVB Platz 2 angreifen muss. Und dass es auch das Minimalziel sein muss. Und dass die Chance auch groß wie nie ist, diesen wieder zu erreichen, um diesen zweiten Leuchtturm, wie man das immer so schön nennt, strahlen zu lassen. Und ich finde auch, dass der BVB ganz klar ausrufen muss, haben sie so zwischen den Zeilen auch getan, dass man, natürlich will man den zweiten Platz nicht mehr hergeben, ist ja logisch, aber dass man auch ganz klar dann eben, ja, vielleicht noch das ein oder andere Pünktchen auf den FC Bayern vielleicht sogar noch mal gut macht. Ich glaube, von einem Titelangriff zu sprechen, wäre vermessen. Denn wir sehen alle, wie stark die Bayern sind. Was sie da auch nochmal jetzt zum Beispiel mit Lennart Karl für ein Talent auch haben, was man sicherlich vor der Saison nicht so eingeplant hatte. Und gleichzeitig muss man sich eben die Konkurrenz von der Pelle rücken. Da komme ich jetzt auch Frankfurt zu sprechen. Das wäre natürlich mal wieder ein erstes Signal. Sieg dort am Freitagabend. Frankfurter auf Platz 7. Haben ja auch in der Rückrunde nochmal etwas investiert, gerade in der Offensive. Den Burkhardt-Ausfall mit gleich 3 offensiven frischen Leuten. Einer aus der Ebnu Talib zum Beispiel von Elversberg. In der Zweitliga gut performt, einen aus der dritten Liga, ein Überflieger, dann auch einen aus England geholt, von Nottingham, ein Stürmer. Also die wollen ja auch aufrüsten, wollen den Vorsprung von Borussia Dortmund, mein Gott, schmelzen lassen. Und aber wie gesagt, ich glaube, Platz 2 muss das Ziel sein. Und in der Champions League oft alles möglich. Von Playoff ausscheiden bis Halbfinale, bis vielleicht sogar Finale, würde ich jetzt nichts ausschließen. Denn da erinnere ich mich auch zurück, wer hätte damals gedacht, nach dieser Hinrunde unter Terzic, dass man das noch ins Finale schafft. Ein bisschen Losglück vielleicht braucht man. Aber ja, da ist alles möglich. Aber auch realistisch ist dann natürlich maximal ein Viertelfinale.
War ja auch immer schon die Frage, kann man die Saison jetzt eigentlich schon abhaken, auch mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal? Genau darüber hat Christian im Trainingslager mit Maxi Bayer gesprochen. Er hatte ihm exklusiv ein Interview und hat ihn da auch nochmal nach den Zielen für die Saison gefragt und wie er darauf blickt. Und da hören wir jetzt auch nochmal kurz rein.
Ich hatte ja Maxi Bayer zum Interview getroffen hier in Marbella und habe ihn natürlich auch nochmal nach den Saisonzielen gefragt, weil im Umfeld des BVB hat man ja schon so die Sorge, dass man die Saison eigentlich zur Halbzeit schon abhaken kann. Aber Bayer hat da bei uns gesagt, ja, was sollen wir denn da überhaupt abhaken? Natürlich ist der BVB jetzt nicht mehr der große Favorit auf einen Titel in dieser Saison, aber man darf das nicht vergessen, man kann schon Punkte aufholen in der Rückrunde. Wir haben das in vergangenen Saisons erlebt, wo man ja zur Halbzeit abgeschlagen war und dann plötzlich 2023 am letzten Spieltag noch auf Platz 1 war und eigentlich hätte die Meisterschaft gewinnen können. Ich gehe mal davon aus, dass das Dortmunder Spiel in dem zweiten Teil der Saison doch stärker wird, weil man eben auch mehr inhaltlich arbeiten kann. In der ersten Hälfte der Saison war man ja von einer englischen Woche quasi in die nächste getrieben worden. Da haben auch alle Beteiligten gesagt, die Zeit, die man da auf dem Trainingsplatz nicht hatte, die hat dann doch gefehlt und die hat man auch auf dem Rasen in den Spielen gesehen. Deswegen glaube ich schon, dass es ja die Möglichkeit gibt, sich in der zweiten Hälfte der Saison auch spielerisch zu steigern. Ich habe auch noch ein, zwei Kandidaten auf dem Zettel, die ja sicherlich noch nicht am Limit gespielt haben im ersten Teil der Saison. Das betrifft vor allem die Neuzugänge. Aber auch das ist ja so, wie ich gerade schon angedeutet habe, kaum Zeit zusammen zu trainieren. Wie sollen da Neuzugänge vernünftig einschlagen sofort? Deswegen Jude Bellingham, Kani Choupo-Moting, vor allem aber auch Fabio Silva. Ich glaube, von denen ist im zweiten Teil der Saison noch einiges zu erwarten.
Ja, was im zweiten Teil der Saison zu erwarten ist, da blicken wir auf jeden Fall gespannt drauf. Uns interessiert jetzt aber auch vor allen Dingen eure Meinung. Geht ihr mit unseren Thesen mit? Seid ihr da ganz anderer Meinung? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare, entweder bei YouTube, bei Instagram oder auch bei Spotify und Co. Da freuen wir uns sehr, von euch zu lesen. Ich bedanke mich jetzt einmal bei Jonas. Schön, dass du wieder mit am Start warst hier. Und würde sagen, dann hören und sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, schöne Grüße.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.